In einem kleinen Ort lebte einst hier in Deutschland, kleiner Ort, lebte einst ein Mensch, ein Mann, ein Bauer, ein Landwirt, muss man sagen, ne? Der hieß Huschwadel. Ich weiß, ob der schon bekannt ist, jemand von ihm gehört hat. Dieser Mann namens Huschwadel, der war bekannt, weil er sehr gottesfürchtig war. Also wenn der unterwegs war, durfte keiner kommen und durfte keiner irgendwie böse über Gott reden oder über Jesus oder Bibel oder Kirche oder Pfarrer oder Pastoren. Rektoren waren leider nicht in dieser Liste, aber wäre auch schön gewesen. Aber der stand voll und ganz zu Gott. Und eines Tages, der Ortsvorsteher dieses Ortes dachte, wir wollen ein bisschen moderner werden. Und er hat dann sich Folgendes überlegt, er lädt immer wieder Redner aus der Hauptstadt ein, die sollen kommen, sollen Vorträge halten zu unterschiedlichen Themen. Eines Tages kommt der Ortsvorsteher auf die Idee, er lädt einen Professor Dr. so und so ein, der soll einen Vortrag halten zum Thema, warum es Gott nicht geben kann. Die Plakate werden aufgehängt und es wird herzlich eingeladen in der Stadthalle um so und so viel Uhr an dem Abend, wird Professor so und so einen Vortrag halten zum Thema, warum es Gott nicht geben kann. Die Leute würden zu so einem Vortrag niemals gehen. Aber sie wissen eins, wenn dieser Mann anfängt und Huschwadel ist da, dann gibt es so einen Ärger, das dürfen wir nicht verpassen. Und an dem Abend tatsächlich ist passiert das, was kommen musste. Der Ortsvorsteher ist ganz unruhig, er weiß es ja auch, dass das passieren kann. Und deswegen, die Halle ist brechend voll, der ganze Ort ist da. Also die Kühe, zum Teil sind sie nicht mal gemolken worden am Abend, die sind nämlich alle da, die wollen nicht verpassen, was heute passiert. Und so beginnt der Vortrag. Ortsvorsteher schaut immer wieder nach hinten und er bekommt ein Zeichen von seiner Mitarbeiterin, Huschwadel ist nicht da. Oh, der Ortsvorsteher ist sehr froh, der Professor fängt an, er weiß ja nichts von der Sache, die Leute sind enttäuscht. Huschwadel ist nicht da. Sie waren ja nicht wegen Professor da, sondern eigentlich wegen Huschwadel. Und so geht der Vortrag los und der Professor redet und gibt Argumente, warum kann es Gott nicht geben. Bis auf einmal, so mitten im Vortrag, hinten die Tür des Saales nochmal aufgeht und die Leute plötzlich, die schon fast eingeschlafen sind, wieder voll da sind, weil sie merken, Huschwadel kommt. Huschwadel kommt herein, sitzt sie in die letzte Reihe, ein einzelner Platz ist noch da, da sitzt er rein und jetzt sind alle voll da. Der Ortsvorsteher, so langsam sinkt er in seinem Platz nach unten, denn er weiß, er betet, was er ja sonst nicht tut, aber er betet, oh Herr, lass nicht zu, dass der Huschwadel nach vorne geht. Der Professor weiß nichts von der Sache und er redet weiter seinen Vortrag, Argument, warum es Gott nicht geben kann, Argument, warum es Gott nicht geben kann, Argument, warum es Gott nicht geben kann. Und dann kommt er zum Schluss und am Schluss macht er einen ganz gewaltigen Fehler, der Professor. Der sagt nämlich Folgendes, er sagt, und wenn es diesen Gott tatsächlich gäbe, dann soll er jetzt in diesem Moment einen Engel vom Himmel schicken, der mir dann eine so richtig runterhaut. Die Leute lachen noch viel mehr wie sie alle. Sie sind begeistert, denn sie sehen auch, wie Huschwadel aufsteht und langsam nach vorne kommt und sich vor dem Professor hinstellt und Folgendes sagt. Herr Professor, gerade hat Gott mit mir gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass er sich für so einen großen Unsinn, den Sie heute Abend hier verzapft haben, dass er da keinen Engel schickt. Es reicht auch der Huschwadel und holt aus. Aber er ist gottesfürchtig, er schlägt natürlich nicht zu. Übrigens, Huschwadel, er hat noch mehr solche Geschichten, können Sie mal nachgoogeln. Google ist unser Freund, ganz interessanter Mensch. Mission ist eigentlich das Thema, warum diese Geschichte so am Anfang. Wissen Sie, ich war schon in vielen Ländern dieser Welt, ich glaube inzwischen sind so 18 bis 20 Länder, jetzt im April mache ich nochmal eine Reise und ich kann hin, wo ich will. Ich merke, dass alle Menschen, die mir begegnen, mit denen ich rede, und ich meine jetzt nicht über das Wetter und wie morgen der Tag wird, sondern wenn es darum geht, was das Leben bedeutet, wie man Leben leben kann, wie man Leben gestalten kann, dann merke ich, dass jeder Mensch in sich eine Sehnsucht hat. Nach etwas, das mehr gibt, als das, was dieses Leben sonst geben kann. Und ich glaube, da drin liegt etwas begründet, warum Mission heute so dringend und so wichtig ist. Die Menschen haben drei ganz große Fragen. Woher komme ich? Was mache ich hier? Wo gehe ich hin? Jeder Mensch stellt sich diese drei Fragen irgendwann, vielleicht auch mehrmals, ja sehr oft mehrmals in seinem Leben. Vielleicht erst ganz am Schluss. Aber die Fragen kommen. Ich bin schon an manchem Sterbebett gewesen und habe Menschen begleitet in ihren letzten Atemzügen. Und es ist interessant, dass diese Fragen dann ganz stark da sind. Und nicht nur die Frage kurz vor dem Tod, was kommt danach, sondern hat sich mein Leben denn gelohnt? War das gut? Hat es Sinn gemacht? Interessant, dann kommen auch so Fragen wie, wie gehe ich um mit den Dingen, die ich schlecht gemacht habe? Ich habe meinen Kindern das und das angetan. All das hört man plötzlich. Und man merkt, die Fragen des Lebens sind so tief, dass man ganz, ganz gute Antworten braucht, damit ein Leben sinnvoll geführt werden kann. Und ich glaube, nein, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade der Glaube eine Antwort darauf hat. Dazu noch ein paar Geschichten. Hören Sie gern Geschichten. Die vom Huschwadel war nicht schlecht, gell? Und keine Angst, hier vorne kommt auch nachher noch die Bibel. Ist das okay? Ich tue es noch ein bisschen nach hinten, es kommt gleich. Nicht, dass ich nachher Ärger kriege. Ein junger Awa-Indianer. Die Awa-Indianer ist ein Stamm im Norden Ecuadors, Grenze zu Kolumbien. Zum Teil sind sie auch in Kolumbien. Wir haben dort gearbeitet. Und dieser junge Indianer, er ist einer von denen, die auf den Bergen dort in Ecuador, im Norden Ecuador, seine Sachen anpflanzt. Bananen und Yucca und Papaya. Also nicht die Papayas, die es hier so hat, so kleine Dinger, so richtige Papayas, ne? Diese kleinen, die sind ja komisch, aber richtige Papayas und so. Und er ist unterwegs und ist interessant. Er kennt nichts vom christlichen Glauben. Er hat noch nie was von der Bibel gehört. Er hat noch nie was von Jesus Christus gehört. Aber sein Herz schreit danach, Gott kennenzulernen. Also auch das mal nur für die, die immer so erzählen, was ist denn, wenn so ein Mensch im Dschungel lebt und nie was hört. Interessant, dann mal gut diese Geschichte hören. Dieser junge Mann namens Paulino, nur noch 2 Zähne im Mund, wenn der lächelt, muss man lächeln. Der läuft auf diesen Bergen Ecuadors und er sucht nach Gott, er will es wissen, er lebt von der Angst. Aber Indianer glauben, dass in den 2 Enden des Regenbogens, das sind Monster. Und wenn man zufällig im falschen Moment an dieser Stelle vorbeikommt, da wo der Regenbogen anfängt, da wird man gepackt und wird gefressen. Ja, wir lachen, die glauben das von Herzen. In Angst lebend. Und er sagt, ich will Gott kennenlernen. Eines Tages, er ist wieder mal am Marschieren an den Bergen, er kommt an eine große Lichtung. Und dort sieht er, die Pferde sind auf der einen Seite und auf dieser Lichtung ist eine kleine Gruppe von Awa-Indianern. Sie sitzen alle auf dem Boden und ein großer Mann, ein weißer Mann steht vor ihnen. Was er nicht wusste damals, ein amerikanischer Missionar. Ein amerikanischer Missionar, der noch nicht lange in diesem Gebiet war, der kaum Spanisch konnte, in Ecuador spricht man Spanisch, und schon gar nicht Awabit, die Sprache dieser Awa-Indianer. Und dieser amerikanische Missionar steht vor diesen Leuten, die da sitzen, und erzählt ihnen was. Paulino setzt sich dazu und er hört. Und er hört zum ersten Mal, dass man, wenn man Jesus Christus kennenlernt, man in Jesus Christus den wahren Gott kennenlernen kann. Und er hört das und er schluckt das und er nimmt das in sich auf. Und all die vielen Fragen, die über Jahre sein Leben geprägt haben, werden plötzlich zu einem ganz großen Ausrufezeichen. Und dann kommt das Beste. Der amerikanische Missionar im schlechten Spanisch, zu Leuten, die auch schlecht Spanisch reden, sagt, und wenn du heute mit diesem Jesus Christus, mit diesem Gott leben willst, dann strecke doch deine Hand. Ich habe diesen Missionar, ich habe mit ihm lange gearbeitet, er hat mir das so erzählt, als er das gesagt hat, streck deine Hand, hat er gesagt, das kann niemals sein. Die kapieren nichts, weil mein Spanisch ist schlecht, zum ersten Mal was von Jesus, und das sind Awa-Indianer, kann ja nichts gehen. Und dann ist er verblüfft, denn ganz hinten reckt sich eine Hand nach oben. Und er geht zu diesem jungen Mann hin, zu dem Paulino. Und dieser Paulino gibt an diesem Mittag in der Sonne Ecuadors, auf den Bergen Ecuadors, sein Leben Jesus Christus. Ich habe ihn dann so ein Jahr später kennengelernt. Bis heute ist er ein ganz, ganz enger Freund in meinem Leben, dieser Paulino. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, umarme ich ihn. Und jedes Mal sagt er zu mir, du weißt gar nicht, was für ein Glück ich hatte. Ich habe Gott kennengelernt. Mission? Jetzt weiß ich, dass manche sagen, ja, Afrika, Südamerika, das kennt man doch. Ein junger Daimler-Ingenieur, fast doppelt so groß wie ich, nach meiner Wahrnehmung, kommt an einem Mittwochabend in den Glaubensgrundkurs, kommt durch die Tür herein und das Erste, was er zu mir sagt, also wie gesagt, meine Wahrnehmung fast doppelt so groß. So ein Shirt, wie nennt man das, wo nur bis zum Ärmel geht, damit man seine Tattoos hier sieht. Kommt mit dem großen Motorrad, ist Ingenieur beim Daimler, kommt aber dann so rein an diesem Abend, kommt zu mir nach vorne und sagt, damit Sie es gleich wissen, ich bin nur hier, weil mein Kollege immer nervt damit, dass ich kommen soll. Und damit er aufhört zu nerven, bin ich da. Ich komme nie wieder. Okay. Ich wollte mich jetzt nicht unbedingt mit ihm anlegen. Mit kleinerem mache ich es schon mal, aber mit so einem. Und dann ist der erste Abend. Es geht über den Glauben. Es geht über Gott gar nicht so viel. Es ist nur so zum einen reinkommen. Und als dieser Abend vorbei ist, kommt er zu mir vor und sagt, wissen Sie, war ja gar nicht so schlecht. Ich komme vielleicht nächsten Mittwoch wieder. Der nächste Mittwoch, er kommt wieder herein. Diesmal sagt er nichts. Er setzt sich einfach dazu und hört zu. Das ist dann der dritte Abend. Der dritte Abend ist das Thema, wer ist eigentlich Jesus? Warum Jesus überhaupt? Und er sitzt wieder da und hört zu. Und dann kommt der vierte Abend. Und der vierte Abend heißt dann, warum musste Jesus sterben? Warum hat sich Gott geopfert für uns Menschen? Und als dieser Abend vorbei ist, bevor ich nach dem Vortrag die Leute verabschieden kann, meldet er sich zu Wort. Alle anderen sind noch da. Und dann sagt er, wisst ihr alle, heute Abend hat es bei mir Klick gemacht. Dieser junge Daimler-Ingenieur kommt zum Glauben an Jesus Christus. Heute ist er ein Mann, der jeden Montag in ein Jugendgefängnis geht, um diesen Jugendlichen, Teenager und Jugendlichen, die da drin sind, zu erzählen, dass es einen Weg heraus aus all diesem gibt in Jesus Christus. Mission in Deutschland. Wahnsinn, oder? Wollen Sie noch mehr so Geschichten? Ach, übrigens, das sind jetzt nicht alte Geschichten von vor 50 Jahren. Ja, damals war das schon so. Nein, das ist ganz, ganz, ganz aktuell. Ich könnte noch mehr erzählen. Vielleicht erzähle ich nachher noch was. Wenn alle brav zuhören und schnell genug, damit ich auch alles durchbekomme, was ich sagen will. Mission. Evangelisation. Vom Glauben weitergeben. Ist das überhaupt noch aktuell? Ist das überhaupt eigentlich noch, wird das noch gebraucht in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo wir so alles zusammenschmeißen und wo es inzwischen nicht nur egal ist, was man glaubt, sondern es ist ja verboten, dass man etwas ganz Bestimmtes glaubt. Wenn ich heute sage, in Jesus Christus ist das, ist die Rettung, ist die Erlösung, dann sagen alle, gut, magst du zwar so glauben, aber sag's nicht so laut, denn das ist intolerant, oder? Schon interessant, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft wir leben. Heißt das, dass die Sache mit Jesus, dass die Sache, die die Christen glauben, dass mit dem Kreuz, dass das ein alter Hut ist, nicht nur ein alter Hut, sondern sogar antigesellschaftlich, ist das wirklich so? Ich meine, das, was wir vorhin so gehört haben, ich war ja 10 Jahre selber Missionar, also ich habe niemanden gezwungen, ich hatte keine Peitsche dabei. Ich habe zu niemandem gesagt, wenn du nicht glaubst, dann haue ich dir den Kopf ab. Es mag vielleicht mal solche Zeiten gegeben haben, aber ganz, ganz ehrlich, die Geschichte der Mission ist nicht davon geprägt. Das ist falsch, das ist Fehlinformation auch von den Medien. Die Geschichte der Mission ist geprägt von Männern und Frauen, die sogar ihr Leben gegeben haben, damit es Krankenhäuser gibt auf der ganzen Welt und Schulen gibt auf der ganzen Welt, damit Menschen nicht leiden müssen. Wenn ich heute nach Afrika gehe, ich war letztes Jahr in Sambia, da merke ich, dass alle Krankenhäuser ein christliches Vorzeichen haben. Man findet irgendwo ein kleines Schild, wo drauf steht, das wurde von Missionar so und so gegründet. Wenn ich nach Ecuador gehe, nach Südamerika insgesamt, überall finde ich das. Ja, das finde ich ja sogar hier in Deutschland. Einer, wir haben so ein bisschen geschmunzelt, der hat gesagt, Diakonie. Haben Sie das gehört? Wessen Idee war denn die Diakonie? War das irgendein Politiker? War das irgendein Soziologe, der hat gedacht, man könnte den Menschen Gutes tun? Nein, das waren Menschen, gedrängt, gepusht von der Liebe Gottes in Jesus Christus, die gesagt haben, diese Liebe muss an den Mann und an die Frau weitergegeben werden. Ja, von daher, Vorsicht, was die Medien manchmal so sagen. Natürlich glaubt man sowas schneller und behält sowas eher im Herzen. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Mission weltweit tut Gutes, trotz mancher Fehler, die man auch tut. Und auch in der Geschichte hat es manches gegeben, was nicht gut war, und trotzdem tut sie Gutes. Und sie hat in der Zeit, in der man missioniert, seit dem Tag, an dem die Gemeinde geboren ist, was uns in der Bibel, in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, Gutes getan. Wer das, ich glaube, der darf nachher gern mit seinem Stück Pizza zu mir kommen, also nicht um das abzugeben, sondern um mal darüber zu reden. Mission, Evangelisation. Dass ein Mensch dazu kommt, nachzudenken, wie es mit seinem Leben steht und dann sagen kann, Es ist klar, woher ich komme, was ich hier mache und wohin ich gehe. Kann es denn was Besseres geben? Jetzt tut es mir sehr oft sehr leid, dass ich in manche frommen Kreise komme. Und es ist so, als wären die Christen erschrocken. Ich habe mich gefreut über die Merkel, gell? Ist ja schon nett, oder? Also die habe ich jetzt noch nicht getroffen. Ich hab mal den Ecuador Weizsäcker getroffen, der leider jetzt verstorben ist. Ein toller Mensch, ein toller Mann. Und der hat ja auch ein klares Ja für Mission. Und jetzt habe ich das so gerade gehört und gedacht, ja, richtig cool, oder? Es ist notwendig. Aber viele Christen tun es nicht mehr. Wir kämpfen so viel gegen Dinge, anstatt dass wir die gute Nachricht verbreiten. Dazu eine Geschichte aus der Bibel. Jetzt kommt die Bibel. Ja, ich liebe Bibel übrigens. Ach, doch noch eine andere Sache. In den 70er Jahren war es in Spanien verboten, die Bibel auf Spanisch zu lesen und Gottesdienst auf Spanisch zu halten. Diesen Hintergrund, wer Fragen hat, darf gerne nachher nochmal fragen. Ich war 7 Jahre alt. Mit 7 Jahren kam ich zufällig, nein, es war kein Zufall, Gott wollte es so, mit meiner ganzen Familie, also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich, wir kamen zu einem Kuhstall. Sonntags morgens Kuhstall, Kühe raus, Menschen rein, Gottesdienst gefeiert. Leute raus, Kühe wieder rein. Übrigens, man wusste nachher, wer alles drin gewesen war. Sollte man vielleicht hier in Deutschland auch mal machen, gell? Das Geschmäckle. Es war verboten. Aus diesem Grund kamen Missionare, die das machten, die diesen Gottesdienst möglich machten, kamen regelmäßig in Spanien in den 70er Jahren ins Gefängnis. Manchmal tagelang. Ich selbst war mit 7 Jahren einmal dabei im Gefängnis. Wir wurden natürlich als Kinder schnell rausgelassen, obwohl ich es cool fand. Ich kam mir vor wie James Bond und so, gell? Aber das waren Leute, die waren bereit, das Evangelium zu sagen. Und ich habe das gehört, weil Leute Mut hatten, aus ihren Ländern der Sicherheit herauszugehen, um nach Spanien zu gehen, um mir als 7-Jährigen zu sagen, und das war die Botschaft, die ich damals verstand, hey, Jesus Christus ist der beste Freund deines Lebens, lass es doch zu. Und ich habe mit 7 Jahren zum ersten Mal mich hingekniet, auf Stroh, auf Heu und habe mein Leben Jesus Christus gegeben, habe mich ihm anvertraut und seither will ich nichts anderes. Das ist mal nur so vorneweg. Aber jetzt die Geschichte aus der Bibel, jetzt kommt sie. Eine Geschichte, die eigentlich vielleicht bei so einem Thema gar nicht erwartet wird. Aber eine Geschichte, die ich finde so genial ist, weil sie uns genau beschreibt, wie das ist mit der Mission. Sind alle noch wach? Ja? Irgendjemand schläft? Wenn neben dir einer schläft, mach geschwind so, gell? Weil jetzt kommt... Coole Geschichte aus der Bibel. Kurze Vorgeschichte zu dieser Geschichte. Es geht um eine Stadt, die heißt Samaria. Und Samaria ist eine Stadt, in der sogar ein König ist. Und es ist alles schön und gut, nur das große Problem, die Stadt ist umzingelt von den Feinden. Also da ist die Stadt Samaria und drumherum sind die Feinde. Und jetzt passiert eins, die Leute fangen an zu hungern. Das heißt, in der Stadt bricht der Hunger aus und es sind unglaubliche Zustände. Man weiß gar nicht, was man tun soll, aber es ist keine Chance herauszukommen, denn wenn man herausgeht, dann wird man ganz sicher von den Feinden gepackt und hat keine Chance. Jetzt passiert aber was, ich lese jetzt. Und zwar steht das in 2. Könige 7, für die, die es daheim nachlesen wollen. 2. Könige 7, da steht, draußen vor dem Stadttor saßen 4 aussätzige Männer. Klar, die mussten draußen sitzen. Es war so, dass wenn die Leute Aussatz hatten, sie draußen vor den Toren der Stadt waren, die Stadt musste ihnen aber was zum Essen rausbringen. Das war so ausgemachte Sache. Es war zu gefährlich, die drin zu haben, es könnte ja ansteckend sein. Also hat man sie nach draußen, aber man war barmherzig. Zu essen haben die bekommen. Seit aber natürlich die drin nichts mehr zum Essen hatten, haben die draußen auch nichts mehr bekommen. Und so heißt es folgendermaßen. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Und jetzt kommt diese coole Idee, wenn auch nicht ganz ungefährlich. Warum also nicht in das Lager der Syrer, der Feinde gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist ja auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Also die 4 Männer machen es eigentlich logisch. In die Stadt, da wird's nichts, hier verhungern wir auch, gehen wir rüber, kann ja sein, irgendwie haben die einen guten Tag, sind gut drauf heute und wir kriegen was von denen.
Sobald es dunkel wurde, machten die vier sich auf den Weg zum Heerlager. Wahrscheinlich dunkel, damit man nicht gleich sieht, dass sie aussätzig sind, schätze ich mal. Keine Ahnung. Doch als sie zu dem ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Also, sie kommen also an die Zelte der Feinde, gucken in die Zelte rein, schauen sich um. Da ist niemand da. Kein Feind ist da. Der Feind ist weg. Und jetzt wird uns erklärt, warum. Da heißt es nämlich, denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hethiter und der Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zur Hilfe gerufen. Gleich greifen sie an und Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde, die Esel, ihr ganzes Hab und Gut, alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Coole Geschichte, oder? Sollte man mal verfilmen, habe ich gedacht. Oder? Also, diese vier Männer kommen dahin, merken, alles ist da. Alles ist da. Nur die Feinde sind weg. Coole Geschichte, super, super. Und was machen die vier Männer? Das, was ich auch gemacht hätte, oder? Das wird so schön beschrieben hier in der Bibel. Bibel ist echt cool. Wirklich. Da heißt es, als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte. Und was machen die? Aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Oho. Nochmal, was hätte ich auch gemacht? Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Wow, was für eine coole Geschichte. Vier Männer, die es wagen, wegzugehen von der alten Sicherheit, weil sie merken, das bringt nichts, nach außen gehen und dann plötzlich etwas merken, was sie nie gedacht haben. Nämlich, dass sie frei sind, dass sie sogar noch freier sind wie die dort in der Stadt. Denn der Feind, das, was ihr Leben angefeindet hat, ist alles weg. Da ist nichts da und die schlagen sich so richtig die Bäuche voll und sie bringen ihr Gold und Geld auf die Bank. Ich weiß, es war keine Bank, es war ein Loch, wo sie ausgegraben haben, aber die Banken sind manchmal auch wie Löcher, von daher passt es auch wieder. Also, schon eine coole Sache. So, was hat das jetzt mit Mission zu tun? Große Frage, gell? Fragst du dich auch, gell? Ich sage, wann kommst du mal zum Thema, sagt er. Ja, ja. Das ist ein Bild für Christen. Das ist ein Bild für die Christen, die gemerkt haben, dass sie in Jesus Christus erlöste Menschen sind. Diese vier Männer sind ein Bild für vielleicht die meisten von uns allen hier, die wir durch irgendjemand gesagt bekommen haben, dass Jesus Christus den Feind besiegt hat. Schon mal gehört? Dass Jesus Christus uns frei gemacht hat. Schon mal gehört? Dass Jesus Christus uns geistlich hat den Bauch vollschlagen lassen, weil er die Antworten, die tiefen Antworten unserer Seele, unsere Seelenschreie gehört hat und beantwortet hat, oder? Schon mal gehört? Und wir laben uns, und das ist gut so. Und deswegen singen wir auch vor Freude, oder? Klampf, klampf und so, gell? Und wir freuen uns und sind begeistert und wir kommen zusammen und feiern Gottesdienst, oder? Und ich freue mich wirklich, ich finde es riesig, so ein Gottesdienst feiert kräftig. Gottesdienste muss man feiern und zwar nicht wie Trauer feiern, sondern richtig. Und deswegen ist es schön, hier zu sein. Aber das ist ein Bild für Christen, die erlöst sind. So, Amen, ich gehe auf meinen Platz. Nein, Moment, die Geschichte geht weiter. Darf ich noch? Habe ich noch ein bisschen Zeit? Er hat gesagt, ich habe Zeit. Also ich habe in Ecuador, so, da gehen so die Gottesdienste manchmal zwischen 3 und 6 Stunden. Von daher, ich glaube, bestellt lieber noch ein bisschen mehr Pizza, die werden alle hungrig sein. Nein, die Geschichte geht weiter und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kommt der Punkt der Geschichte, der das Entscheidende, nämlich Mission darstellt. Also, sie haben also die Sachen mitgenommen, sie haben sich den Bauch vollgeschlagen, alles ist versteckt und jetzt heißt es, doch dann sagten sie zueinander, jetzt bitte mal gut hinhören, was jetzt hier kommt. Dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Denn heute ist ein Freudentag, Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Schon mal gehört, was Evangelium heißt? Evangelium heißt gute Nachricht. Altes Testament, diese vier Aussätzige sagen, wir können das Evangelium, wir können die gute Nachricht nicht für uns behalten. Wir werden schuldig an den Leuten in der Stadt, die verhungern, obwohl der Feind weg ist. Sie wissen es nur nicht, weil es ihnen keiner gesagt hat. Und sie verhungern in der Stadt und sterben. Und wir schlagen uns hier die Bäuche voll. Hier ist genug Gold, hier sind genug Tiere, hier ist alles da, was man braucht zum Leben. Aber die wissen es nur nicht. Wissen Sie jetzt, was hier Mission ist? Mission ist das Wissen, dass Gott sich dem Menschen genähert hat. Mission ist das Wissen, dass die Schuldfrage des Menschen geklärt ist. Nein, und das ist kein altes Thema. Psychologen, Seelsorger sagen bis heute, ganz aktuell, dass die Schuldfrage eins der wichtigsten Fragen des Menschen ist. Und das hat erstmal gar nicht mit Christsein zu tun. Eine Frau kommt zu mir in die Seelsorge, sie gehört nicht zur Gemeinde. Sie kommt, weil sie weiß, die Türen sind offen, sie kann mit jemand reden. Sie kommt herein, sieht mich und sagt, wissen Sie, junger Mann, meine, das hat mich schon mal gefreut. Junger Mann, wow, meine, ich habe mich auch gut gehalten, aber okay. Dann sagt sie, wissen Sie, junger Mann, wenn ich Ihnen all das erzähle, was in meiner Vergangenheit liegt, das werden Sie nicht ertragen. Und sie hat es mir erzählt an dem Nachmittag. Und ich habe schon viele Geschichten gehört, aber ich glaube, das war das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Eine Beichte ohnesgleichen. Und dann sitzt diese Frau da und ist kaputt geschlagen von ihrer eigenen Schuld. Sie hat keine Hoffnung. Und dann erbitte ich mir von Gott einen Satz für diese Frau. Und dann kann ich dieser Frau sagen, wissen Sie, Sie haben recht, das ertrage ich nicht. Aber Jesus Christus, er hat es schon getragen. Am Kreuz. Diese Frau kommt jetzt regelmäßig in die Gemeinde. Sie ist eine andere Person. Sie ist eine, darf ich es mal so, wie es die Bibel sagt, ausdrücken, sie ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ist vergeben. Ist erledigt. Alles ist neu geworden. Weil Jesus Christus nicht eine Person der Geschichte ist, weil Jesus Christus nicht ein Prophet, der irgendwas Gutes gesagt hat, ist, weil Jesus Christus auch nicht der Anführer der neuen Mitmenschlichkeit wäre, sondern weil Jesus Christus die tiefen Fragen unseres Lebens beantwortet in seiner Person und dann in seinem Tod und in der Auferstehung. Das ist Evangelium. Und wenn ein Mensch sich fragt, woher komme ich, was mache ich hier, wo gehe ich hin, dann findet er in Jesus Christus die Antwort. Du kommst von Gott. Und ein Sinn in dieser Welt ist, diesen Gott als Lebenspartner zu haben. Ich bin verheiratet. Und ich bin so froh, dass meine Frau und ich zusammen an diesen Gott glauben, in Jesus Christus. Und dass er unser beider Lebenspartner ist. Und das macht Sinn in unserem Leben. Und wissen Sie, was ich noch glaube, weil ich an Jesus Christus glaube, dass meine Frage nach der Zukunft beantwortet ist. Ich stehe bei einer kleinen Familie im Zimmer, wo das Sterbebett der Oma steht. Und die Oma liegt da auf diesem Bett. Und sie ist nur noch Haut und Knochen, von Krankheit gezeichnet. Kaum kann sie noch reden. Und die Kinder haben zu mir gesagt, komm und halte Abendmahl. Lass uns noch mal beten für die Oma. Ich sage, ja, ich komme. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Wir haben gesungen. Wir haben gebetet. Und dann liegt diese, ich sage es von ganzem Herzen bewusst, alte Dame. Und macht mit ihrer knöchernen Hand so zu mir. Und ich nähere mich dem Bett und ich lege mein Ohr auf ihre Lippen, denn sie haucht nur noch die Worte. Und sie haucht mir Folgendes ins Ohr. Wird's wohl reichen? Wird's wohl reichen? Ich gehe zwei Schritte zurück und ich sage von ganzem Herzen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, was Jesus Christus getan hat, das reicht. Sie macht wieder so. Ich presse mein Ohr an ihre Lippen Und sie sagt, dann reicht's. Das, was Jesus Christus getan hat, Evangelium ist, gute Nachricht ist. Und diese vier Männer, denen schlägt das Herz vor schlechtem Gewissen. Wir müssen es weitersagen. Und dann heißt es in der Geschichte, bitte nachlesen, 2. Könige 7. Da heißt es in der Geschichte, sie rennen zurück zur Stadt. Das Erste, was kommt, ist Unglaube. Die Leute in der Stadt wollen es nicht glauben. Die sagen, das ist ein Trick der Syrer. Die Syrer haben sich die vier Männer gepackt und haben denen erzählt, die sollen uns das Tor aufmachen lassen. Ist ja logisch, ist Hollywood, gell? Hollywood pur. Und dann geht's aber los. Aber nach einigem Hin und Her lässt der König doch befehlen, dass sie doch mal schauen sollen. Und dann sagt die Geschichte, die Leute gehen aus der Stadt, sie schauen nach und die ganze Stadt wird erlöst. Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn diese vier Männer nicht hinausgegangen wären? In der Suche nach Freiheit und sie dann gefunden hätten, aber dann nicht den Mumm oder vielleicht sogar aus Rachegelüste gesagt hätten, da gehen wir nicht mehr zurück, die wollten uns nichts geben, jetzt kriegen sie nichts. Es wären alle tot. Ach, wie viele Christen haben die Erlösung in ihren Herzen nicht nur erkannt im Kopf, sondern gespürt und wissen darum. Wie viele fromme Leute reden mir vom ewigen Leben und vom Himmel. Und wenn man dann sagt, gib's weiter, bleiben sie sitzen und sagen, na, beten reicht ja auch, gell? Oh, war das jetzt zu arg? Aber Thema war, glaub, Mission, oder? Wie viele Menschen aus den Ländern, wo die Liebenzeller Mission Missionare hatten, haben, und das war nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren, haben dann gesagt, warum seid ihr nicht früher gekommen? Warum seid ihr nicht früher gekommen? Ihr habt die beste Botschaft der Welt. Ihr habt die beste Nachricht der Welt. Ihr habt Jesus Christus. Darf ich was vorlesen über Jesus Christus? Habe ich überhaupt noch Zeit? Habe ich noch ein paar Minuten? Können noch alle? Ja, vier sagen ja, der Rest, gut, muss überleben. Das ist immer die größte Lüge, die von der Kanzel gesagt wird. Kennen Sie die? Ich komme gleich zum Schluss. Vor über 1900 Jahren wurde ein Mensch entgegen den biologischen Gesetzen geboren. Dieser Mensch lebte in Armut und wuchs im Verborgenen auf. Er ist nie weit gereist. Nur einmal überquerte er die Grenze seines Heimatlandes. Das war während seines Exils in der Kindheit. Er besaß weder Reichtümer noch Einfluss. Seine Verwandten waren unscheinbare Leute, die keine Schulbildung erhalten hatten. Im Säuglingsalter brachte er einen König aus der Fassung. Als Kind verblüffte er Gelehrte. Im Mannesalter herrschte er über den Lauf der Natur, wandelte auf den Wellen wie auf Straßenpflaster und besänftigte das tosende Meer. Er heilte das Volk ohne Medizin und er hob auch keine Gebühren für seine Dienste. Er schrieb nie ein Buch. Und doch können alle Bibliotheken des Landes nicht die Bücher fassen, die über ihn geschrieben worden sind. Er komponierte nie ein Lied, und doch lieferte er das Thema für mehr Lieder als alle anderen Komponisten zusammen. Er gründete nie eine Universität, doch alle Schulen zusammengenommen können sich nicht so viele Schüler rühmen, wie er sie hat. Er führte nie ein Heer, zog nie Soldaten ein, feuerte nie ein Gewehr ab, und doch hatte kein Führer mehr Freiwillige, die unter seinem Befehl mehr Rebellen dazu brachten, ihre Waffen zu strecken und zu kapitulieren, ohne dass auch nur ein Schuss fiel. Er besaß nie eine Praxis als Psychiater, und doch heilte er mehr gebrochene Herzen als alle Ärzte nah und fern. Einmal in jeder Woche hören die Räder des Handels auf sich zu drehen, und Menschenscharen versammeln sich, um ihm Ehre und Anbetung zu bringen. Die Namen der damaligen stolzen Staatsmänner Griechenlands und Rom sind gekommen und auch wieder gegangen. Aber der Name dieses Mannes erstrahlt mehr und mehr. Und ob schon die Zeit 19 und 20 Jahrhunderte zwischen den Menschen unserer Generation und dem Schauplatz seiner Kreuzigung verstreichen ließ, lebt er immer noch. Herodes konnte ihn nicht umbringen und das Grab konnte ihn nicht halten. Er steht auf der höchsten Zinne der himmlischen Herrlichkeit, von Gott verkündet, von den Engeln verehrt, von den Heiligen angebetet und von den Teufeln gefürchtet, als der lebendige, persönliche Christus, unser Herr und Retter. Und wer das weiß, wer das in Herzen trägt, der kann nicht schweigen. Der wird alle Wege suchen, alle Möglichkeiten suchen, um einen Menschen und dann nochmal einen und nochmal einen hier und weltweit diese Nachricht weiterzugeben. Mein Herz ist erfüllt von Jesus Christus. Ich glaube, dass es keine andere Botschaft auf dieser Welt gibt, die einen Menschen so erfüllen kann, wenn die von diesem Jesus von Nazareth. Und deswegen will ich gehen. Dort in Dagesheim, bei Böblingen, wo dieser junge Daimler-Ingenieur her ist. Dort auf den Bergen Ecuadors, wo dieser junge Ava-Indianer mit zwei Zähnen immer noch herumläuft. Und überall da, auch heute Abend, wo ich sagen kann, es ist Zeit des Evangeliums, es ist Zeit der guten Nachricht. Bleib nicht sitzen. Gib's weiter. Und das wird dich erfüllen, auch als Christ. Das wird dich stark machen. Das wünsche ich dir, euch, ihnen, von ganzem, ganzen Herzen, keine Angst zu haben. Auch in einer Zeit, wo es immer schwerer wird, keine Angst zu haben. Wir tun Unrecht, wenn wir nicht gehen. Und es ist das Schönste, wenn wir es tun und ein Mensch sagt, das brauche ich, das will ich. Amen.